Softwarearchitektur. Der Podcast für Softwarearchitekten auf Heise Developer.
Gut, herzlich willkommen zur neuen Folge des Softwarearchitektur-Podcasts. Mein Name ist Patrick Gross und ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit Cosima Laube an unserer Mind-Skills-Folge, der Folge 103, für Softwarearchitekten und Architektinnen anzuknüpfen. Diesmal geht es um ein besonders spannendes Thema, und zwar die Konfliktzone Softwarearchitektur, wenn Meinungen aufeinandertreffen. Schön, dass du da bist, Cosima. Für alle, die Folge 103 nicht gehört haben, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Ja, wer bin ich? Ich bin Cosima Laube. Ich lebe hier inzwischen in der Nähe vom Rheinfall in der Schweiz. Man hört aber wahrscheinlich, dass ich nicht von hier bin. Komme eigentlich aus Süddeutschland, habe lange Jahre selbst in der Softwareentwicklung gearbeitet, auch Rollen übernommen, die Architekturinhalte beinhaltet haben. Heutzutage sage ich immer, ich codiere nicht mehr gegen Geld sozusagen. Also ich sehe ab und an Software, ich helfe Leuten, bessere Software zu entwickeln, manchmal auch mit technischem Coaching, mache aber vor allem Führungskräfte-Coaching, mache Teamentwicklung und mache Einzelcoaching. Und neuerdings habe ich auch den Begriff Communicating Architect für mich entdeckt. Manche Leute sagen, ja, sie sind auch Coding Architect. Also ich helfe einfach auch Leuten, vor allem Tech-Leads und Menschen, die schon länger in der Softwareentwicklung sind, ihre Skills im Bereich Kommunikation und Soft-Skills ja etwas zu verbessern, wenn sie das wollen. Weil doch inzwischen ein bisschen ja hervortritt, dass Konflikte ein Thema sind oder wenn man sie auch nicht so nennt, Konflikte, das auch immer mal wieder menschelt. Genau, und das ist so die Bandbreite, wo ich so unterwegs bin. Und wenn ich das nicht mache, bin ich gern draußen auf dem Rad, in den Laufschuhen, im Wasser. Genau, so als Ausgleich zur Arbeit vor dem Bildschirm und mit Menschen.
Cool, auch perfektes Wetter gerade. Insbesondere hier in Luzern, super warm. Ich denke eben, das habe ich dir im Vorgespräch nicht gesagt, ich habe noch vor, mit auf das Rad zu gehen nach der Folge, weil eben das Wetter super schön ist, also teilen wir uns das Hobby. Ja, steigen wir ein. In der Folge 103 haben wir ja eben über Soft Skills gesprochen und du hast dort ja, vielleicht können wir einen kurzen Recap machen, du hast ja dort gesagt, ja, lass uns die Soft Skills etwas differenzieren, etwas klarer benennen. Vielleicht kannst du dort den Begriff etwas auseinandernehmen noch.
Ja, und es waren ja auch sozusagen Mind-Skills, wie ich es gern auch immer nenne, sozusagen, also Dinge auch, die man selbst machen kann, die jeder und jede für sich erstmal selber starten kann, um dann natürlich auch mit Teamkollegen damit zu arbeiten. Und ich habe mich lange so gegen diesen Begriff Soft-Skills selber gewehrt, weil es so das auch so eine Bewertung mitschwingt, so dieses Soft versus Hard-Skills sozusagen, aber eigentlich haben wir ja, wir haben Tech-Skills, wir haben verschiedene Skills in dem Tech-Bereich, wir haben Kommunikationsskills und wir haben natürlich auch Skills, um mit Konflikten umzugehen. Ich finde Konfliktnavigation oft noch ein bisschen passender als Management, weil oft geht es ja erstmal so darum, rauszufinden, was ist denn die Situation und wie kommen wir zu einem hilfreicheren Zustand. Und zum Thema Auseinandernehmen finde ich es auch ganz spannend. Ich habe erst letztens mal wieder so ein Buch aus dem Regal genommen. Das habe ich schon sehr, sehr lange, also musste ich es quasi erstmal abstauben. Da geht es um Soft Skills für Softwareentwicklerinnen. Aus dem D-Punkt Verlag, also das ist schon echt alt, es gibt schon eine neue Auflage oder mehrere neue Auflagen und da beschreiben sie es auch so schön, Soft Skills umfasst drei Bereiche, so die persönlichen Kompetenzen, was wir so auch in der Mind Skills Folge viel so gestriffen haben, dann soziale Kompetenzen, die wir miteinander schärfen und aufbauen und bei den persönlichen und sozialen Kompetenzen da ist auch die Reflexion mit drin und dann die methodischen Kompetenzen. Also welche Tools, welche Werkzeuge, welche Techniken, welche Moderationsformate zum Beispiel oder auch was wir heute uns anschauen, kann ich denn einsetzen? Wie kann ich denn weiterkommen? Oder auch Modellierungsformate, wenn ich so an DDD denke, irgendwelche Sachen auch wirklich zu visualisieren, das wäre alles so der methodische Kompetenzbereich. Und wir brauchen alle drei in dem Bereich Soft Skills, wenn man das jetzt einfach mal so nennen, weil das immer noch der stehende Begriff ist. Genau, wo wir wachsen und uns weiterentwickeln wollen, damit es auch stimmig ist, sozusagen, dass wir auch im technischen Bereich erfolgreich sind.
Super, ja, vielen Dank für diese Übersicht. Ich denke, es ist eben sauber in diese Bereiche eingeordnet. Jetzt in der heutigen Folge sprechen wir eben über Konflikte. Und wir möchten Konflikte in den Software-Architektur-Kontext oder eben in die Architekturarbeit oder in der Architekturarbeit betrachten. Ja, jetzt kann man fragen, ja, warum ist das Thema Konflikte in der Software-Architekturarbeit überhaupt relevant?
Ja, also ich denke, da gibt es so verschiedene Aspekte. Ich meine, klar könnte man erstmal so allgemein so unternehmerisch drauf gucken, dass Konflikte Geld kosten. Im Endeffekt, wenn man nicht gut zusammenarbeiten kann, dass es Zeit kostet, dass es Motivation oder sozusagen Nerven kostet, wenn man Konflikte hat, wenn man Spannung hat sozusagen, also keine hilfreiche Spannung, sondern wirklich eher so ja unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Handlungsweisen, wo man auch zusammen keinen wirklichen Lösungsweg sieht oder auch keinen Kompromiss. Also das wäre auch so meine Konfliktdefinition, dass da zwei oder mehrere Parteien beteiligt sind, die einfach in dem Moment keine Lösung, keinen Kompromiss sehen sozusagen und es sehr, sehr unterschiedlich ist. Was auch, finde ich, auszeichnend ist dabei, ist, dass immer starke oder überhaupt Emotionen dabei sind. Also wenn wir sagen, hey, wir sind schön sachlich, wir sind technisch, kann nicht sein, weil wir sind alle Menschen. Also selbst wenn wir sie nicht wahrnehmen, was durchaus sein kann, nicht jeder nimmt die gleich gut wahr, haben wir sie sozusagen. Und eben schon dieses, ich bin genervt zum Beispiel oder gestresst, kann schon so ein Indikator sein. Also es wäre sozusagen das Global-Galaktische, was jetzt vielleicht nicht unbedingt uns als Software-Architekten und Architekten direkt betrifft. Wenn man so ein bisschen weiter reinschaut, ich habe vor langer, langer Zeit beim Stefan Zörner von Embark mal eine schöne Architekturschulung gemacht oder war Teil da. Und ich fand so dieses, ja, Software-Architektur ist die Summe wichtiger Entscheidungen. Also wichtig im Sinne von betrifft viele, sind fundamental, kann man im weiteren Verlauf der Zeit nur schwer ändern und sind eben entscheidend für den Erfolg von unserer Software oder unseres Produkts, unseres Services. Und wenn man das so nimmt, ja, wir treffen ja viele Entscheidungen als Software-Architekten und Architektinnen oder wir tragen dazu bei, dass Entscheidungen getroffen werden. Da sind wieder Menschen beteiligt, also das wäre für mich auch so ein Ding. Das geht normal nicht konfliktfrei vonstatten. Wäre komisch.
Ich wollte gerade sagen, es betrifft viele. Diese Entscheidungen werden viele Leute, sei das im direkten Team, im Produktteam oder auch Stakeholder außenrum betreffen, oder? Und so haben wir automatisch ganz viele verschiedene Interessen, verschiedene Meinungen, vielleicht auch verschiedene Denkansätze oder eben Sichtweisen auf diesen Sachverhalt. Und so kommen vermutlich automatisch Konflikte zustande, oder?
Ja, und auch verschiedene Erfahrungen. Also wenn ich auch so weiterdenke, wir haben ja oft sehr, sehr viele Stakeholder. Wenn ich jetzt nur mal intern, unternehmensintern gucke, sind wir ja oft so an der Drehscheibe, dass wir auch mit Produktmenschen sprechen dürfen oder müssen, Business-Analysten, Kunden, was auch immer, sozusagen Menschen, die mehr Fachlichkeit drauf haben als jetzt die Entwicklerinnen und Entwickler, vielleicht auch Leute, die sich wirklich um UX kümmern. Also sozusagen, wir sind ja schon Drehscheibe oder vielleicht auch mit People-Managern. Wir befähigen auch Leute. Also da gibt es ja schon verschiedene Erwartungen, verschiedene Spannungsfelder, verschiedene ja, Interessenslagen auch von den Leuten. Genau, das ist so auch noch eine Facette sozusagen, eben diese vielen Stakeholder oder auch wenn wir uns entwickeln. Also ich sehe ganz oft, dass Leute ja nicht irgendwo, hey, ich habe jetzt den Titel Software-Architekt und mache nur das, sondern vielleicht war man vorher Senior Developer und hat da auch noch Komponentenverantwortung oder vielleicht hat man vorher auch sehr, sehr vieles gemacht, bis hin zu mit Product Owner Verantwortungen oder vielleicht, wenn man es auch nicht so nennt, Kundenbeziehungen gepflegt und jetzt entwickelt man sich mehr in die Architekturrolle, kann ja trotzdem nicht alles abgeben oftmals und hat dann auch viele Stakeholder und hat dann vielleicht sogar Konflikte in dieser Rolle, so weil man mehrere Hüte trägt. Also das kann auch ganz oft passieren, ja.
Ein Kollege von mir hat mal gesagt und hat eben gesagt, die Software-Architektenrolle, man ist dort so quasi wie das Scharnier zwischen so Business, also Management, Business und IT und dem Produktteam und versucht da diese verschiedenen Interessen zusammenzubringen. Und das war eben auch meine Erfahrung, wo ich in die Software-Architektenrolle gekommen bin. Ich habe plötzlich mit ganz vielen Menschen zum einen zu tun und ich muss ganz viele verschiedene Meinungen, Stakes zusammenbringen. Und das, ich habe dir das im Vorgespräch gesagt, eben diese Methodik oder eben die Art, damit umzugehen, das wird heute oftmals noch nicht so groß gelernt, sondern man spricht eben über Microservice versus Module zum Beispiel oder welches Framework ich einsetzen soll. Und eben auf dieser, sag jetzt mal, Sachebene sehr, sehr stark. Aber die, ebenso der persönliche Methoden- und Technikkoffer, den schaut man eher weniger an. Insbesondere bei den Konflikten, weil da wird es schwierig. Da sind eben die Menschen in starker Interaktion, wie vielleicht eben Emotionen. Du hast das vorhin sehr schön gesagt. Wir werden begleitet von starken Emotionen. Wenn es einem eben nicht egal ist, wie der Entscheid ausfällt, dann reagiert auch der Körper. Ich merke das selber, oder? Ich merke, okay, nein, ich bin jetzt nicht einverstanden mit Person X, mit diesem Statement. Mein Körper reagiert. Und dort muss ich eben auch damit lernen, umzugehen, um eben diesen Konflikt eigentlich da oder durch diesen Konflikt zu navigieren.
Ja, ja. Ja, eben, das ist ein super Indikator oder auch was, was ganz oft auch sein kann, wenn man jetzt, also ich habe zum Beispiel nicht so einen super Draht zu meinem Körper ganz oft oder ich merke es erst später, aber sowas wie zum Beispiel Vermeidung sehe ich bei mir manchmal tatsächlich oder auch sehe ich auch bei Leuten, mit denen ich schon gearbeitet habe, dass man sagt, ah, ich will eigentlich gar nicht mit den Leuten reden. Oder auch nicht schon wieder ein Meeting sozusagen von diesem Typus. Kann sein, weil man wirklich nicht dran glaubt, dass da was Hilfreiches passiert. Das wäre auch ein Spannungsfeld oder ein Konfliktfeld. Aber es kann ja auch ein Indikator sein, hey, dass es da eigentlich ja Spannungen gibt, Konflikte gibt, auf einer ganz kleinen Stufe sozusagen, die man auch noch leicht lösen kann. Aber die erstmal wahrzunehmen, anzuerkennen sozusagen. Und ich finde auch ganz wichtig, dass man drüber reden kann. Also ist oft auch so ein Organisationsding, dass es okay ist, dass man Konflikte hat, dass es nicht quasi tabu ist, dass nicht alles positiv und rosa sein muss. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen, sondern dass das normal ist und dass es ja auch, wenn man es früh eben handelt oder auch offen damit umgeht, dass man dann ja zu besseren Lösungen kommt, wenn man die Dinge auf den Tisch legt und dann auch entweder sachlich diskutiert, weil man noch an der Sache dran ist oder auch mal fragt, hey, welche Interessen hast du noch dahinter? Was ist denn dir wichtig? Zum Beispiel, wenn jemand vorschlägt, lass uns das umbauen auf Microservices, so ein ganz klassisches Ding, und jemand anders sagt, nein, wir pflegen aber die Legacy-Code-Basis lieber weiter, dann auch zu gucken, hey, was sind denn die Argumente dahinter? Und das ist vielleicht nicht immer nur technisch, sondern vielleicht auch, hey, ich kenne mich in dem Alten super gut aus. Oder der andere hat ein Interesse, ich möchte aber, keine Ahnung, mich weiterentwickeln in Technologie-Stack XY. So.
Was auch total legitim ist, oder? Ich glaube, es hat niemand keine persönlichen Interessen, ehrlich gesagt. Also jeder bringt seinen Rucksack mit, seine Interessen, seine Ansicht, seine Werte und so weiter mit. Was ich sehr gerne möchte, ich habe das Gefühl, ein wenig in den typischen oder den Arten von Konflikten. Vielleicht kannst du dort den ein paar Konfliktarten, typische Konfliktarten aufzeigen und ein, zwei Beispiele vielleicht geben, was du auch erlebt hast in der Praxis.
Ich nehme da jetzt auch erstmal so als Vorlage sozusagen der Konfliktarten, was auch aus diesem vorhin genannten Buch mit den Soft Skills. Ich denke, da gibt's auch verschiedene Aufstellungen, aber so das Übliche, was ich so kenne an Unterscheidung, ist ein Sachkonflikt. Also ist auch angelehnt an viele Hörer und Hörerinnen, kennen vielleicht auch so das Eisbergmodell, wo man sagt so, hey, 20% vom Eisberg sind so über Wasser. So kann man sehen, so die Sachen, die Geschäftsordnung vielleicht auch noch, so das Organigramm, so Dinge. Und vieles ist aber dann drunter. Wie gehen wir denn miteinander hier um? Was sind denn so die informellen Strukturen? Was sind denn vielleicht so die Interessen von den Leuten? Was ist so das, was den Leuten auch wichtig ist? Was sind deren Werte? Was sind vielleicht die Firmenwerte? Wie werden die gelebt? Nicht nur das, was an den Wänden steht. So, und auch, ja, wie sind wir so als Menschen sozusagen? Da gibt's x Modelle. Und anhand dessen sozusagen, wenn man sich mal vorstellt, so Sachkonflikte, wo es nur um die Sache geht, ist noch relativ leicht ersichtlich sozusagen, wenn man da jetzt mal angenommen, was wir schon eben kurz angerissen haben.
Microservice versus Modulit zum Beispiel wäre ein klassischer Sachkonflikt. Stimmt das?
Zum Beispiel. Also ich denke mir, wenn es jetzt wirklich nur so darum geht und man wirklich noch Argumente einfach mal auflistet so, oder auch jetzt, wollen wir Architecture Decision Records nutzen? Ja oder nein? Ne? So, wenn man quasi darum spricht sozusagen, wäre das jetzt mal, und oft ist es, vielleicht müssen wir das noch als Disclaimer sozusagen mitschicken, also das ist jetzt quasi so lehrbuchartig. Ganz oft sind die Dinge ja auch miteinander vermischt sozusagen. Also würde ich jetzt vielleicht auch noch anknüpfen, so ein Interessenskonflikt kann man auch noch leichter sozusagen erkennen, denke ich, oder ist auch noch so an der Wasseroberfläche so, eben, wenn mein Interesse ist, mich zum Beispiel weiterzuentwickeln und ich deshalb vielleicht komplexere Sachen übernehmen möchte oder eben mir vielleicht einen Tech-Stack drauf schaffen möchte, weil ich eigentlich mich weiterentwickeln möchte und eigentlich schon mit einem Auge vielleicht auf eine andere Firmalinse oder so, was ja auch völlig legitim ist. Und wenn man drüber spricht, kann man auch eher mit umgehen, so jetzt in dem Bereich. So. Und wo es eben sein kann, dass das eben erstmal nicht zutage kommt. Die wenigsten sagen, hey, eigentlich möchte ich Microservices machen oder Framework XY einsetzen, weil übrigens, manchmal haben wir es selber noch nicht so klar, sondern oft argumentieren wir dann über die Sache. So, tauschen uns da dann aus. So, tauschen da Argumente aus. Genau, das wäre jetzt einer von den Konfliktarten, eben so ein Interessenskonflikt. Beziehungskonflikt ist eher seltener, würde ich sagen. Gibt's schon auch, dass man sozusagen relativ schnell auf der persönlichen Ebene ist oder dass man so merkt, mit jemand geht's irgendwie gar nicht. Und vielleicht hat's auch mit Vorerfahrung zu tun, dass man vielleicht diverse Erfahrungen gemacht hat mit ganz anderen Personen oder in einer ganz anderen Umgebung und da recht schnell von der Sache wegkommt. Und eher so in dem Bereich ist, den würde ich jetzt auch mal parken, aber so mal der Vollständigkeit halber sozusagen jetzt mitgenannt. Was ich noch spannend finde, so für die Alltagsarbeit, ist tatsächlich so das Feld Rollenkonflikt und Systemkonflikt. Also auch zwei separate Arten. So ein Rollenkonflikt wäre das, was ich vorhin angesprochen hatte. Eben wenn ich mich zum Beispiel in der Firma schon eine Weile weiterentwickelt habe und jetzt bekomme ich offiziell zum Beispiel hier, du kümmerst dich jetzt um Architektur oder du bist jetzt hier der enablende Architekt irgendwie für einen Bereich sozusagen, habe aber vielleicht noch andere Themen, die ich entweder nicht abgeben kann oder will oder wo auch keiner drüber nachgedacht hat und wo es dann einen Konflikt zum Beispiel gibt. So mit dem, was ich tue, entweder ein Zeitkonflikt oder auch eigentlich müsste ich quasi aus Produktsicht vielleicht das machen, aber aus technischer Sicht vielleicht was komplett anderes. So, das wären tatsächlich Beispiele in dem Feld, ja.
Und jetzt beim der Rollenkonflikt finde ich interessant, weil das bin jetzt gerade am Überlegen, ob das teilweise schon mal, wenn ich die Software-Architekten oder Architektinnenrolle anschaue, eine, ich würde jetzt mal sagen, eine kontroverse Rolle. Sagen wir mal, Produktteam und das Management oder der CTO bestimmt jemanden als Software-Architekt. Vielleicht der am meisten Erfahrung hat, was auch oder technisch am meisten Erfahrung hat. Heute haben wir hier manchmal das, also ich sage mal, die Community oder allgemein geht man eigentlich in die Rolle, dass es eher so eine Shared-Rolle ist. Jetzt geht aber jemand quasi, bekommt diese Rolle Software-Architekt und er hat die Legitimation, alles quasi zu bestimmen. Und ich habe das auch schon selbst erlebt, oder? So gibt es eigentlich automatisch Konflikte, oder? Weil dann das Produktteam sagt oder einzelne Entwicklerinnen, Entwickler sagen, hey, ja, du bist der Architekt, du bestimmst alles und wir können eigentlich gar nicht mitreden. Und das ist für mich schon mal so ein erster Konfliktherd, wo man eben als Softwarearchitekt vermutlich zurückgehen muss und eben eher als Enabler, als Facilitator, als Moderator wirken muss. Und eben, ich habe das einfach, das hat mich jetzt gerade getriggert wegen dem Rollenkonflikt. Das kann durchaus einen Rollenkonflikt geben, oder? Das habe ich richtig verstanden.
Mhm, guter Punkt, ja, eben auch so dieses, ne, du kriegst den Auftrag, hey, du bist jetzt der Architekt, du kümmerst dich drum, du bist auch für alles verantwortlich und entweder lebst du es dann einfach so durch, weil du denkst, es ist mein Auftrag oder vielleicht entspricht es auch dem, wie du arbeiten möchtest, aber ganz oft sehe ich es ja auch, dass Leute sagen, so will ich gar nicht arbeiten oder eben Gegenwind vom Team bekommen oder vielleicht erst mal probieren und dann feststellen, oh, das skaliert ja auch gar nicht, weil ein Architekt für vielleicht ein großes Feld an Verantwortung und Menschen, da ist ja eben die, wie du gesagt hast, ne, enablen oder coachen sozusagen, die Rolle viel, viel hilfreicher und dann auch zu gucken, hey, was ist eigentlich quasi mein Auftrag? Habe ich überhaupt einen klaren Auftrag? Und wie möchte ich ihn auch umsetzen? Also eben, du hattest vorhin so schön Janier gesagt, ich hatte irgendwo letztens mal so die Metapher irgendwie Radnarbe auch gelesen, so vorhin hatten wir es ja vom Fahrradfahren so, eben, du bist dann ja, du hast vielleicht einen Auftrag von einem CEO oder vom CTO, hast aber ja auch noch, ne, verschiedene andere Leute, wie eben das Team, die sagen, hey, wir kennen uns eigentlich besser aus oder wir können da auch was beitragen. Genau, und das kann dann schon tatsächlich auch, entweder auch eben in dem Setting, wie lebe ich meine Rolle, zu einem Rollenkonflikt führen.
Gut gesagt. Beim Interessenskonflikt finde ich spannend. Und zwar hat mir die letzte Folge, hatte ich mit Bernhard Stark und Michael Stark über technische Schulden auch ganz spannend, oder? Ich denke jetzt gerade, wenn wir beim einerseits Rollenkonflikt sind und andererseits beim Interessenskonflikt, typischerweise haben wir vielleicht einen Product Owner oder eine Product Ownerin im Team und die möchte natürlich oder hat das Interesse, entsprechende Features zu liefern, die Roadmap einzuhalten, die da quasi auch das Management einfordert, vielleicht oder vermutlich. Und zum anderen hat man vielleicht die Softwarearchitektin oder den Softwarearchitekt im Team, der schlussendlich die technischen Schulden bereinigt. Wäre jetzt vermutlich eher ein Beispiel für einen Interessenskonflikt, stimmt das?
Würde ich auch so sehen, ja. Und eben, oft kann es dann ja sein, dass man gar nicht darüber spricht und sagt, hey, warum ist mir denn das jetzt wichtig, da neue Features reinzubringen? Weil vielleicht, keine Ahnung, der Kunde super wichtig ist und wenn wir dem jetzt nicht ein neues Feature liefern, dann entscheidet der sich vielleicht in der Prototypenphase für was anderes oder so oder für den nächsten Zukauf sozusagen. Also quasi das gar nicht auf den Tisch legt, sondern vielleicht nur sagt, nein, hier diese... Das, was ihr da an technischen Schulden beseitigen wollt, machen wir nicht. Und das Team denkt, hey, wenn wir das jetzt nicht machen, ne, dann fliegt uns das irgendwann hier um die Ohren. Das ist jetzt schon vielleicht schwer zu warten. Sagt aber trotzdem vielleicht einfach, wir wollen es quasi nach Weg A haben, anstatt dass, also dann sind wir wieder auf der Sachebene, anstatt dass man irgendwann möglicherweise auf die Idee kommt. Und oft ist es so, dass erstmal es gar nicht so klar zu auseinander zu dröseln ist, wie wir das jetzt hier machen. Sondern wir irgendwann einfach Indizien kriegen, dass es quasi, wir drehen uns vielleicht im Kreis oder die Positionen sind verhärtet oder das Team macht einfach die technischen Schulden doch weg sozusagen und schafft da nicht Features zu liefern und man kommt dann da irgendwann drauf, dass hier irgendwas nicht stimmt und dann redet man mal sozusagen und kommt dann vielleicht drauf, oh, da sind ja unterschiedliche Interessen, wäre gut, wenn wir uns die mal angucken, ne? So, und schauen, was können wir da dann wirklich aus der Ebene machen. Also das ist auch tatsächlich dann das, finde ich, wofür diese Arten nützlich sind, wenn man das mal sich visualisiert zum Beispiel oder es einfach anderweitig auseinanderdröselt. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, so für unsere Folge heute sozusagen so ein Konfliktgemenge analysiert, dann auch zu gucken, wo fassen wir denn an, ne? Um jetzt zum Beispiel solche unterschiedlichen Interessen dann auch möglichst gut unter einen Hut zu bringen jetzt, weil da sind ja beide Lager ein Stück weit berechtigt. Die Frage ist nur, was ist jetzt dran, ne? In dem Beispiel mit den technischen Schulden.
Richtig. Und ich finde eben bei den Interessen ganz wichtig, dass man eben diese versucht, sichtbar zu machen, explizit zu machen, um eben, ja, wir haben hier einen Konflikt, fair enough, es gibt unterschiedliche Interessen und die müssen wir irgendwie unter einen Hut bringen und das ist eben auch ein wenig ein Seilziehen. Wir haben hier halt einen Konflikt. Ist eigentlich nichts Schlimmes, sage ich mal. Was ich aber spannend finde, ist, wenn wir schauen, wie sich ein Konflikt entwickeln kann. Und dort hast du einen ganz interessanten Beitrag oder ein Modell quasi, wo wir auch in die Shownotes reinpacken, hast du als Vorbereitung gebracht, und zwar Friedrich Glasels quasi die Konflikteskalation. Vielleicht kannst du dort mehr darüber sagen.
Ja, also so eben die neuen Stufen der Konflikteskalation, unter dem Begriff kenne ich das, ist auch unter anderem in dem Soft Skills Buch mit angerissen, aber eben wir haben auch noch was verlinkt, wo es einfach mal so beschrieben ist, weil ich finde schon allein die Grafik, das mal sozusagen sich vor Augen zu führen mit den neuen Stufen, die zusätzlich nochmal in drei Bereiche eingeteilt sind, hilft oft schon mal weiter zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich gerade mit, ich sage jetzt mal, einer Konfliktgemengelage, wenn wir merken, hier ist wo Spannung, da ist irgendwie mehr drin, als wir haben nur eine kurze Meinungsverschiedenheit, die wir morgen wieder klären können. So diese drei großen Bereiche sind so der Win-Win-Bereich, wo man quasi noch mit einer guten Lösung für alle rausgehen kann. So, das ist so am Anfang. Das wären so die ersten drei Stufen. Dann kommt der Win-Lose-Bereich. So, wenn man den Konflikt schafft zu klären, muss man dahinterher mindestens mal noch aufräumen. Also zum Beispiel auch vielleicht anderen Teams sagen, hey, da gibt's jetzt keinen Konflikt mehr oder wir gehen jetzt so und so vor sozusagen, also auch für Außenstehende das wieder klar zu machen.
Wir haben uns geeinigt quasi, dass man das aktiv kommuniziert in dieser Stufe.
Genau, in diesem Bereich, da sind oft schon auch noch Unbeteiligte so mit eingebunden. Also oft, vielleicht fangen wir auch vorne an beim Win-Win, sind es noch die Konfliktparteien sozusagen, die da nur beteiligt sind und später tendieren die dann auch so dazu, eben Unbeteiligte mit reinzuziehen, so eine Gemengelage. So, also sich zum Beispiel Unterstützer zu suchen, wenn wir jetzt mal das Bild Microservices versus irgendwie, lass uns unser Bestehendes weiterentwickeln, dass man irgendwann guckt, hey, hier, da gibt's doch, keine Ahnung, Vorbild XY, die machen das auch so oder das andere Team macht's auch so oder man sucht sich noch einen Verbündeten im Team und macht einfach mal sozusagen so in die Richtung. Und dann, so scharf kann man es auch oft nicht trennen, kommt man eben von diesem ersten Bereich mit Win-Win in den Win-Lose-Bereich sozusagen, wo schon andere auch mit beteiligt sind, so, oder das mitkriegen, so. Und der dritte Bereich, den würde ich heute auch jetzt nicht weiter irgendwie drauf eingehen, das ist dann der Lose-Lose-Bereich, das ist dann wirklich schon, da ist es richtig schon quasi eskaliert. Also da geht's dann bis drum, dass man irgendwie auch entweder als Führungskraft klare Ansagen machen muss, Leute aus dem Team zum Beispiel rausnehmen muss, oder dass man teilweise schon nicht mehr mit einem Mediator vorankommt, sondern dass es dann schon in Richtung manchmal auch, dass du einen Juristen brauchst. Also sind dann wirklich die ganz, ganz harten Fälle, wo es dann darum geht, sich auch gegenseitig Schaden zuzufügen. Da geht es nicht mehr um die Sache oder um eine Lösung, sondern da geht es nur noch um quasi einander Schaden zuzufügen.
Ich finde eben spannend quasi, eben wie dieses Modell zeigt, wie sich ein Konflikt oder wie ein Konflikt immer mehr eskalieren kann. Und ich finde es eben interessant, ich sehe hier Diskussionen, die ich auch schon hatte bei anderen Projekten oder vergangenen Projekten, dass man eben einen Konflikt hat, eben, du hast vorhin gesagt, zum Beispiel Modernisierung von einem Software-System, dann hat man die Leute, die da das neue System machen wollen, und du hast auf der anderen Seite die Leute, die vielleicht das ursprüngliche System, das Legacy-System gebaut haben, vielleicht eine Emotion auch an diesem System haben, und so hast du zwei Lager, oder? Und dann findet man sich vermutlich nicht, oder? Und kommt aus dieser Win-Win-Situation zu einer Lose-Win-Situation, wo man eben schon versucht, eben, wenn ich das richtig verstanden habe, eben weitere Anhänger, Verbündete außerhalb von diesen direkt Beteiligten zu suchen, oder? Das ist so ein Übergang, oder? Wenn man Verbündete sucht. Stimmt das?
Ja, also zum Beispiel das, oder wenn man sich auch schon ums Image Sorge machen muss sozusagen, also wenn man schlecht übereinander auch redet. Also so im ersten Bereich, da kann man schon mal debattieren oder da kann man auch sarkastisch sein oder auch polarisieren. Aber ich würde sagen, wenn man dann schlecht anfängt, übereinander zu reden, dann kriegen ja jetzt auch Unbeteiligte mit. Oder eben versucht einfach, ja, hey, hast du gehört, ne, die wollen, Team X will das so und so machen. Das hat ja, was weiß ich, früher schon nicht funktioniert oder so, oder die haben keine Ahnung, genau. Also würde ich sagen, kann man auch nicht so trennscharf immer sehen, nach meiner Erfahrung. Ich finde einfach diese Stufen als Modell erstmal hilfreich zu gucken, was ist denn da los? Oder wo könnten wir denn ungefähr sein? Es ist auch nicht immer so eine Stufe, es ist auch nicht unbedingt so fix. Also es kann sich auch verändern. Und die Idee ist eigentlich eher zu gucken, hey, können wir es dann nicht schaffen, wieder Stufen hochzuklettern sozusagen, oder es schon früher zu merken, weil man merkt, hey, wir sind eigentlich sehr im Debattieren und Polarisieren, oder wir fangen schon mal irgendwas an zu machen, ohne dass wir eine Entscheidung wirklich getroffen haben, die die Leute mittragen, oder wären wir auch so in Richtung Entscheidungsfindung, müssen ja nicht alle super einverstanden sein, aber wo man sagt, hey, das machen wir jetzt mal, okay, wir gehen den Schritt, dass man da das dann anfängt aufzufangen und zu sagen, hey, nochmal zwei Schritte zurück, jetzt müssen wir nochmal gucken, was hier eigentlich los ist, bevor wir einfach irgendwas tun und Fakten schaffen. So.
Und was ist da deine Meinung? Ist das jetzt die Aufgabe von einem Softwarearchitekt und einem Softwarearchitektin, da eben das zu beobachten und da zu sagen, hey, lass uns einen Schritt zurückgehen, oder ist das eher quasi so der Manager aus der Ferne, der irgendwie den Konflikt irgendwann dann mitbekommt?
Also Aufgabe ist zu sagen, ist es schwierig. Ich finde es nützlich, wenn möglichst viele Menschen Skills haben, Konflikte zu erkennen und zu navigieren. Eben wenn es der Manager jetzt mal angenommen ist, ist es ein reiner People-Manager oder einfach so ein klassischer Teamlead, der jetzt nicht unbedingt irgendwie auch noch eine Rolle im Team hat, dann kriegt er das ja wahrscheinlich erst mit, wenn irgendjemand das entweder sagt, hey, wir brauchen da Support, oder sich vielleicht auch beschwert an der Kaffeemaschine. Oder der das einfach irgendwie beobachtet und sagt, hey, mir fällt hier auf, wir kommen hier zu keinem Ding, die Diskussionen werden immer hitzig. Also quasi so von außen rein einschreitet. Aber viel nützlicher wäre es ja, wenn wir das schon vorher mitkriegen. Und wenn ich jetzt mal annehme, als Architekt, Architektin bin ich doch Teil des Teams und arbeite da auch mit oder bin öfters an Arbeitsergebnissen beteiligt, kann ich da auch noch reingehen und einen Vorschlag machen. Oder auch, ich würde sagen, eigentlich jedes Teammitglied wäre es nützlich, das zu haben, wenn man schon merkt, hey, wir haben bei uns irgendwie, wir sind immer am Debattieren, wollen wir nochmal drei Schritte zurückgehen und mal gucken, was ist dir denn wirklich wichtig?
Absolut. Und super Frage, finde ich. Eben, dass wir vermeiden, dass erst eigentlich der People Manager oder sonst die Linie mitkriegt, dass wir hier bereits auf Ebene 2 wahrscheinlich sind, sondern dass eben viele dieses Modell kennen und dann vielleicht, wenn man sich Situation selber reflektiert, sagt, hey, lass uns einen Schritt zurückgehen und eben in diesem Win-Win-Bereich bleiben, dass eben niemand das Gesicht schlussendlich verliert oder dass es eben übel wird.
Ja, oder ich denke auch halt einfach präventive Maßnahmen anzuwenden. Also wie zum Beispiel, ich denke jetzt an Moderationsskills, also wenn man Dinge visualisiert in einer Besprechung oder eben jetzt, wir hatten es im Vorgespräch ja auch so in Richtung Entscheidungen, Architecture, Decision Records, Dinge wirklich auch in einem gewissen leichtgewichtigen Stil zusammen festzuhalten, ist ja nicht nur, dass wir das nachvollziehen können nach einer gewissen Zeit, sondern auch zu gucken, hey, haben wir denn jetzt, ist das denn, worüber wir uns geeinigt haben, so, dass man da schon so quasi präventiv drauf einwirkt oder auch so Sachen wie, auch wenn wir oft ja meistens viel zu viel zu tun haben, was ich so erlebe, für zu wenig Zeit, sich die Zeit auch zu nehmen, nochmal wirklich zuzuhören und nicht so die erstbeste Lösung zu nehmen oder den lautesten Menschen zuzuhören, sondern wenn man merkt, da ist vielleicht Widerstand, auch nochmal, hey, klärende Fragen zu stellen oder auch offene Fragen zu stellen oder auch so systemische Fragen zu stellen, so rundherum, so, was ist noch wichtig, was haben wir vielleicht auch nicht betrachtet, oder wenn man sich im Kreise dreht und denkt, irgendwie einer entscheidet jetzt irgendwas für einen oder man kommt zu keiner Entscheidung, mal zu gucken, hey, wer müsste das denn entscheiden oder wer könnte es denn entscheiden, ne? Oder was müsste passieren, dass wir eine Entscheidung herbeiführen, also sich da was anzueignen. Also das ist jetzt gar nicht unmittelbar mit einem Konflikt verknüpft, aber sich da so Soft Skills sozusagen anzueignen, die man dann auch nutzen kann. Ich sage jetzt mal so wie Zähne putzen, bevor man dann zum Zahnarzt muss und kleine Löchle rausbohren muss sozusagen.
Sehr schön gesagt. Was mir dort einfällt, eben bei diesen Techniken, um eben präventiv auch zu wirken, was ich immer mache bei vor jeder Architektursession, wenn wir irgendeine Fragestellung klären müssen, ist, dass wir das gemeinsame Ziel klären, dass wir eben nicht abdriften in irgendwelche Erdteilfragen, sondern ganz klar am Anfang sagen, hey, mein Ziel ist es heute mit euch zusammen, das zu klären. Das ist das Scope von dieser Diskussion. Und so sind wir alle mal allein, weil meistens die Leute, ich sage es mal, in der Regel bereiten sie sich diese nicht vor, die kommen einfach ans Meeting, oder? Ich sage jetzt mal, für mich gehört es dazu, dass man eben sich selber vorbereitet, ein Ziel definiert, was man innerhalb zum Beispiel von einer Timebox erreichen möchte, welche Fragestellung man geklärt hat. Klar kann daraus nachher ein Konflikt entstehen und man ist sich uneinig, aber dass man wenigstens entgegen von diesem Ziel arbeitet.
Ja, und ich denke mal, jetzt wenn ich das so höre, geht es da ja wahrscheinlich auch öfters wieder um Entscheidungen. Dann auch mal darüber zu sprechen, wie wollen wir denn jetzt das, worüber wir heute sprechen und entscheiden wollen, welche Entscheidungsmethode wären da zum Beispiel hilfreich? So, weil oft ist es ja nicht so, dass der mit der meisten Erfahrung oder alle müssen einverstanden sein, sondern dass man mal guckt, hey, wäre jetzt zum Beispiel sowas wie ein Konsens in Ordnung, dass man viel Zustimmung hat, aber dass auch zumindest niemand stark dagegen ist und braucht natürlich schon ein bisschen Übung, aber das wäre auch so eine Technik, wo man dann auch wieder Raum schafft, Stimmen zu hören, ist denn noch, also hat jemand was dagegen? So, und erstmal muss man noch gar nicht sagen, was man dagegen hat, sondern einfach nur, hey, irgendwie passt mir das noch nicht. Und dann kann man ja gucken, kann das die Person schon eingrenzen, was da nicht stimmt? Oder muss man sich nochmal treffen und sagen, hey, was ist denn jetzt dein Einwand? Um dann zu gucken, was bräuchte es denn, um den zu entkräften oder um den auch on board zu kriegen? Oder braucht es einen Mehrheitsentscheid, dass man sagt, hey, für diese Art von Entscheidung, die wir treffen wollen, da müssen wir schon möglichst alle in einem Boot sein oder zumindest die Mehrheit. Und da gibt's noch quasi einen ganzen Blumenstrauß andere Methoden. So, ich denke, man braucht nicht alle, aber so einen gewissen, gerne eine gewisse Auswahl zu haben und da auch drüber zu sprechen, was ist denn passend oder einen Vorschlag zu machen.
Das ist ein guter Punkt, weil ganz ehrlich, das finde ich eine mega große oder eine mega große Herausforderung, eben alle richtig, alle zu hören. Du hast das vorhin gesagt, aktiv zuhören oder durch systematische Fragetechnik die Leute zu aktivieren. Weil ich habe das oft schon erlebt, oder? Dass sich Leute eben, die nicht eine laute Stimme im Meeting haben, aber dann trotzdem, sage ich jetzt mal, mit der Faust im Sack rausgehen und dann ja eben der Konflikt eigentlich nach dem Meeting weitergeht, oder? Und dass man eben diese abholt, lieber, dass man hört, hey, ich bin irgendwie passt es für mich noch nicht. Okay, lass uns ein Follow-up machen. Aber eben, dass man das eigentlich schon präventiv, bevor ein großer Konflikt entsteht, abholen kann, das finde ich eine Challenge.
Mhm, ja, ja. Ich denke, das braucht auch Übung sozusagen. Also sowohl für einen selber, wenn man das eben moderiert, als auch fürs Team. Und auch, da sind wir jetzt auch wieder so in Richtung Organisation, wenn das quasi was, ich sage jetzt mal, völlig Exotisches ist in der Organisation, über sowas zu sprechen. Und du eigentlich den Auftrag hast, hier bitte als Architekt alles zu entscheiden, weil ich erwarte Entscheidungen von dir. Also ich überspitze jetzt mal so ein bisschen. Und warum nimmst du dir da noch die Zeit, jetzt über Entscheidungen zu sprechen? Treff die einfach so. Wird es vielleicht noch schwieriger, als wenn man sagt, hey, es wird klar sein, dass wir Konflikte haben, dass wir nicht einer Meinung sind, dass es vielleicht auch mal Zeit braucht und dass man vielleicht am nächsten Tag sagt, hey, nee, passt für mich doch nicht. Wir müssen es nochmal angucken. Oder okay, wir sprechen heute drüber und beim nächsten Zusammenkommen entscheiden wir es, wie auch immer sozusagen.
Ich fand das eben schön, du hast vorhin die Architecture Decision Records erwähnt. Und was dort eben schön ist, ist diese Architecture Decision Records haben in der Regel Stati. Dass man mal sagt, okay, wir fällen hier eine Hypothese. Ich sage, okay, eine Hypothese, das ist unsere Hypothese zu dieser Fragestellung. Und im Nachhinein, also wir setzen den Status als auf Draft oder Hypothese und dann können die Leute nochmal, sag's mal, bildlich gesprochen darüber schlafen und können sagen, hey, nein, eigentlich passt mir das aus diesem und diesem Grund nicht. Aber dass wir mal mit Hypothesen schaffen und es ist noch kein Entscheid und das finde ich eben viel konfliktarmer, sage ich mal, aber doch explizit, was wir eigentlich entscheiden wollen. Und daher finde ich eine schöne Möglichkeit an diesen Architecture Decision Records, dass wir als Hypothesen schaffen, arbeiten, vom Draft dann wirklich in den Decided-Status zu gehen. Das ist das eine. Und das andere, die Nachvollziehbarkeit. Oder man hat dann ein Log von Architecture Decision Records und kann dann nachvollziehen, was hat man mal entschieden und das dann auch mit in die Diskussion mit reinnehmen, wenn mal ein Konflikt entsteht.
Ja, guter Punkt, weil es sind ja auch so eben so Reflexionspunkte, was ich jetzt so höre von dir. Ne? So, wenn man sagt, hey, wir machen jetzt mal einen Draft oder wir treffen erstmal eine Hypothese, ist ja auch ein Stück weit iterativ inkrementelle Architekturarbeit. So. Und was ich jetzt so höre, das ist oft so auch mein Tipp, so egal in welchem Arbeitsumfeld, dass man Reflexionspausen hat oder einbaut. Und das ist ja auch was, ne? Ihr macht da jetzt keinen quasi, wir müssen das jetzt sofort entscheiden, sondern das ist jetzt mal der Vorschlag oder die Hypothese und dann wird es wahrscheinlich eine nächste Zusammenkunft geben in nicht allzu ferner Zeit, wo man sagt, okay, und jetzt mach mal da einen Haken dran nach einer gewissen Entscheidungsmethode oder gehen einfach mal und probieren was aus und entscheiden dann oder so, ne?
Was ist denn die größte Konfliktfalle, in die man als Softwarearchitektin oder als Softwarearchitekt tappen kann?
Ja, also da habe ich jetzt noch so ein bisschen gefärbte Brille auch, so aus meiner Vergangenheit auch in der Technik und was ich auch oft sehe und was ich super gut nachvollziehen kann, so dass man quasi erstmal mit Informationen oder Fakten quasi noch nachlegt, wenn man merkt, wir haben jetzt hier so einen Konflikt oder dass man sagt, wir wollen einfach sachlich bleiben, wir wollen das jetzt sachlich ausdiskutieren. Und dabei relativ schnell, das passiert jedem, denke ich mal, vergisst so eben dieses, vorhin habe ich es Eisbergmodell genannt, also wenn man quasi, mal angenommen, wir haben einen Konflikt, wir merken, da sind Spannungen, wir drehen uns immer wieder im Kreis, da gibt es schon vielleicht Taten statt Worte, wenn ich jetzt auf den Konfliktstufen bleibe oder es gibt schon erste Koalitionen und ich schmeiß dann noch mehr Argumente drauf, sozusagen auf meinen Konflikt gegenüber und versuche den mit noch mehr zu überzeugen, wird das ziemlich sicher das Falsche oder sehr, sehr nicht wenig hilfreich sein, weil erstmal alles drumherum geklärt werden mag oder angeguckt werden mag. So die Sachinformation ist dann so ganz zum Schluss quasi die Kirsche auf dem Ding. Wenn man alles andere geklärt hat, dann klärt sich die Sache meistens auch relativ schnell. Aber mal angenommen, es gibt Rollenkonflikte drumherum oder Interessenskonflikte, ist es hilfreicher, von einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken. Und deswegen so dieses möglichst sachlich bleiben wollen, finde ich die größte Konfliktfalle, in die man da reintappen kann.
Das habe ich übrigens auch schon im Meeting gehört, dass eben ein Konflikt ist. Der eine und die eine sagt, hey, lass uns sachlich bleiben, das ist doch typisch. Genau das, oder eigentlich? Und das ist eigentlich eine Falle, ehrlich gesagt, ja.
Ja, und es passiert halt super oft. Also ich denke, es ist auch viel, was wir so vorgelebt bekommen oder was oft in Organisationen auch einfach der Usus ist. Vielleicht auch noch anknüpfend, es gibt ja auch unterschiedliche Präferenzen, die wir so haben. Also ich finde es schwierig, das zu nutzen für eine Schubladisierung von uns Menschen, aber manche gucken eher auf Sach- und Fakteninformationen oder wollen da mehr wissen und andere brauchen vielleicht erstmal einen Kontext oder ein Wozu oder auch hey, mit wem. Also das kann man gern auch noch verlinken sozusagen, aber da auch nochmal zu gucken, hey, was ist denn so vielleicht mein bevorzugter Kanal oder vielleicht auch nochmal im Team oder in der Organisation da zu gucken, gibt es da nicht noch andere Zugänge? Also ganz oft so Storytelling benutzt schon eigentlich quasi die richtige Weise, so dass nicht nur Sachinformationen und Fakten geliefert werden oder Marketing. Da wirst du ja nun mal auch nicht nur mit Fakten bombardiert, sondern auch noch ein, warum ist denn das wichtig? Warum solltest du dich jetzt darum kümmern oder warum ist das für dich relevant? Das auch nochmal irgendwie so, finde ich, mit einzubeziehen, auch in unsere Architekturarbeit sozusagen, ohne jetzt Salesperson werden zu müssen, aber einfach so zu gucken, hey, was gibt's denn noch für Aspekte außer Sachlichkeit?
Schön, ich habe das auch schon erlebt, oder? Dass man irgendwie ellenlange Pros und Cons Listen macht und so die einen Varianten gegenüber, also die eine Variante der anderen gegenüberstellt und so die zwei Lager gibt. Was mir jeweils noch hilft, wegen dem möglichst sachlich bleiben, dass das eine Falle ist. Ich finde es immer noch cool, wenn wir sehen, okay, jetzt in der Entwicklerrunde kommen wir irgendwie nicht weiter. Lasst uns doch da jemand vom Business dazukommen. Lasst, was er für eine Wahrnehmung hat, was er für Ideen hat. Lasst die, du hast vorhin Storytelling erwähnt, lass mal eine User-Story-Map anschauen. Die Benutzersicht einnehmen. Und dort gibt es bereits sehr viele Insights, die man so rein aus einer technisch sachlichen Fakten manchmal gar nicht betrachtet.
Ja, super Perspektive, ne? Jemand von außen mit einzubeziehen, so, was einem dann ja hilft, sozusagen die eigene Perspektive zu erweitern. Und denke ich, das ist ja auch hilfreich, wenn man merkt, oder wenn das jetzt nicht greift, was du gesagt hast, oder nicht möglich ist. Oder als Alternative kann man ja auch eine unbeteiligte Person hinzuziehen und sagen, hey, wir merken, wir haben hier schon eine ellenlange Pro-Kontra-Liste, wir kommen nicht wirklich weiter. Lieber Kollege, vielleicht vom Nachbarteam oder ganz oft sind Scrum Master, wenn es sowas gibt, oder Teamcoaches, auch gute Verbündete. Und selbst wenn sie das vielleicht noch nicht wissen, mit denen mal zu sprechen, hey, ich denke eigentlich, das ist auch Teil deiner Rolle, so da mal jemand dazu zu nehmen, der quasi keine Stakes jetzt in dieser Sache hat sozusagen, aber der Moderationsskills mitbringt und zusammen mit den Leuten, die quasi vielleicht schon die Listen haben, guckt, okay, was ist da vielleicht noch? Nicht, um dann quasi eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, wo alle nichts entscheiden und alles ganz super ist, sondern um dann zu sagen, okay, und was machen wir jetzt sachlich, fachlich weiter? Ne? So, in welche Richtung geht's denn dann?
Ich habe wieder mega viel gelernt aus unserer Diskussion, ehrlich gesagt. Was ich besonders cool fand, ist, das ist eigentlich ganz ehrlich Konflikt, wenn ich das richtig interpretiere aus unserem Gespräch, sind Konflikte eigentlich ja nichts Schlechtes. Es ist eine natürliche Sache und Emotionen gehören dazu. Eben, man kann nicht nur sachlich bleiben, oder? Das habe ich sehr stark mitgenommen, weil das ist eben, was vorhin gesagt oder angetönt, eine körperliche Gegebenheit, dass man eben Emotionen hat schlussendlich. Und das gehört halt auch in einen Konflikt dazu. Was ich weiter mitgenommen habe, ist eben spannend, dass man eben diese Konflikteskalationsebenen, also die drei Ebenen und die neuen Stufen da quasi im Blick hat, dass man sich das mal anschaut und so Konflikte im eigenen Umfeld da mal genauer hinsieht, wo stehen wir hier und eben möglichst eine Win-Win-Situation versucht beizubehalten, fand ich auch besonders lernreich für mich.
Ja. Ja, spannend. Ja, ich fand auch, wir hätten quasi noch länger uns austauschen können, also weil das so gut zusammenfließt, auch so die Erfahrungen und Perspektiven, die du drauf hast. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, so zum Abschluss, der ist jetzt irgendwie, der ist irgendwie quasi verloren gegangen. Genau, weil du sagst auch so, die Stufen zum Beispiel vor Augen zu haben, was auch ganz oft hilfreich ist, wenn wir schon merken, mal angenommen, wir zwei hätten jetzt im Arbeitsumfeld, wir merken, da ist ein Konflikt da. Und Konflikte, haben wir ja gesagt, sind erstmal was Gutes. Ich wäre auch skeptisch, wenn wir gar keine Konflikte im Arbeitsumfeld hätten, weil dann würden die Leute vielleicht nicht alle guten Ideen auf den Tisch legen. Aber angenommen, wir hätten einen und wir sind beide bewusst und wollen da was dran verändern, können wir uns auch hinsetzen und da mal in die Analyse gehen. Was ist denn alles passiert? Was sind denn die Dinge, die wir so sehen, die vorgefallen sind sozusagen? Was sind denn da vielleicht für Konfliktarten drin, um dann zu gucken, hey, was wollen wir denn jetzt ausprobieren, dass es besser wird? So. Oder auch zu gucken, hey, wo denken wir, sind wir schon auf welcher Stufe? Um dann zu gucken, können wir das eigentlich noch klären? Also ich denke mal, wenn man sich noch hinhocken kann und das zusammen analysieren kann, ist man noch relativ weit oben im Win-Win-Bereich. Wenn man schon gerne mal miteinander über sowas reden will, dann ist es schon ein guter Indikator, dass man vielleicht guckt, ob man jemand anders dazu nehmen kann, der die Skills hat und der auch akzeptiert von beiden ist, ja.
Ja, sehr schön gesagt. Und ich habe auch hier mitgenommen, oder? Wir als Software-Architektinnen und Architekten sind sehr, sehr stark eben ausgeliefert in potenzielle Konflikte. Und da ist es super wichtig, dass wir dort eben diese Techniken oder diesen Technikmethodenkoffer gut gefüllt haben, um eben präventiv zu wirken oder eben im Konfliktfall dort gut durch den Konflikt durchnavigieren zu können.
Genau, ja. Üben quasi, dass man die Werkzeuge auch einsetzen kann. Genau.
Ja, vielen Dank, Cosimo, dass du uns hier so eine Breite von oder einen super tiefen, guten Einblick in diese Konfliktnavigation, würde ich es mal sagen, gegeben hast. War super lehrreich für mich, und gab mir ganz viel Mehrwert und ich denke für unsere Hörerinnen und Hörer ebenfalls. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke dir. Für mich war es auch lehrreich. Ich lerne immer dazu und ja, freue mich, wenn die Menschen da draußen was mitnehmen können, die uns zugehören.
Vielen Dank. In dem Fall schließe ich den Podcast und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Tschüss.